Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Auch von mir herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin vom Vögelmagazin. Und wir sind wieder bei Vogelstimmen. Und wenn Sie heute Vogelstimmen im Hintergrund hören, schreien, kreischen. Ich nehme hier schon auf, sehr gut. Dann nicht wundern bitte, wir befinden uns nämlich, ich hätte fast gesagt Burg Falkenstein, aber dann hätte ich Bibi und Tina begrüßt und nicht Sandra Jung und Ben Niesen von der Burg Greifenstein. Unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer und vor allen Dingen Leserinnen und Leser kennen Sandra von unserer allheftlichen Kolumne. Und heute möchte ich mich mit den beiden Experten für Greifvögel über unser Titelthema unterhalten, denn das ist der Seeadler. Hallo Sandra, hallo Ben, wie geht's euch?
Hallöchen.
Hallo. Ich antworte auf die Frage immer, schlechten Menschen geht's immer gut. Also für mich kann ich nur sagen, es geht mir hervorragend.
Uns geht's gut, ja.
Das ist wunderbar. Also ich halte euch natürlich nicht für schlechte Menschen, aber für gute Falkner. Wie wird man denn Falknerin und Falkner?
Wie wird man Falknerin? Also zunächst braucht man tatsächlich den Jagdschein, also tatsächlich die staatliche Prüfung für Jäger, die auch jeder Weidmann, der in den Wald geht, braucht. Und darauf aufbauend ist dann der Falknerjagdschein eine zweite staatliche Prüfung. Also da macht man auch nochmal einen Lehrgang. Idealerweise sucht man sich dann auch nochmal eine Person, die erfahren ist in dem Bereich, wo man auch so ein bisschen neben dem Kurs noch mitlernen kann, mitgehen kann und macht dann eben auch noch eine Prüfung und dann ist man tatsächlich auf dem Papier Falkner-Jagdscheininhaber. Um wirklich Falkner zu sein, braucht man halt wirklich ganz viel Erfahrung, ganz viel Wissen. Deswegen empfehlen wir da wirklich intensive Lehrstunden bei erfahrenen Falkner oder Falknerinnen, um da wirklich das am Tier selber zu lernen, bevor man sich dann den ersten eigenen Vogel aufstellt, weil das ist natürlich jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Jäger mit der Waffe, ist das ein lebendes Tier, ein sehr anspruchsvolles Tier. Das heißt, da sollte Erfahrung schon vorher da sein und nicht Learning by Doing.
Und um so eine Anlage zu betreiben, braucht man dann noch ein bisschen mehr.
Also so wie unsere Anlage.
Genau, ja.
Genau, das ist nochmal so ein ganz krasses Special.
Ihr macht ja noch was ganz anderes, als jetzt mit dem Beizvogel zur Jagd gehen. Ihr betreibt, wie Ben gerade schon gesagt hat, eine relativ große Anlage. Was ist das für eine Anlage und welche Aufgabe hat die?
Also im Grunde genommen sind wir ein Zoo, auf dem Papier zumindest erstmal. Also wir haben die gleichen Anforderungen, Herausforderungen, Regeln zu befolgen und Pflichten, Vorteile, die jeder andere Zoo, der Kölner Zoo, der was weiß ich was, Berliner Zoo auch hat. Wir sind halt sehr, sehr spezialisiert, sprich auf Greifvögel, Eulen, Falken, Rabenvögel. Und im Grunde genommen, wie jeder andere Zoo auch, haben wir einmal die Aufgabe der Bildung. Also bei uns kann man natürlich durch die Anlage laufen und über ganz viele Schilder was lernen. Man kann sich unsere tägliche Flugvorführung angucken und vor allen Dingen anhören und ganz viel über die Vögel lernen, die da gezeigt werden. Aber dann haben wir natürlich auch ganz wichtige Aufgaben im Bereich Artenschutz. Ne? Sei es, dass wir verschiedene Greifvogelarten, heimische und nicht heimische, nachzüchten und die dann mitunter in Auswilderungsprogramme geben. Oder wir betreiben hier auch noch eine Greifvogelauffangstation. Das heißt, wir kümmern uns um verletzte, kranke und hilflose Greifvögel, sind da offiziell für diesen Landkreis und den Nachbarlandkreis, inoffiziell für halb Thüringen gefühlt zuständig und bekommen im Jahr so 50 bis 70 Pfleglinge, die wir da versorgen und die da auswildern. Und das alles zusammen sind so unsere Aufgaben.
Ihr habt also vielfältig Erfahrungen mit Greifvögeln, also unter anderem auch dem heimischen Seeadler. Gibt es denn auch Seeadler bei euch in der Anlage?
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass die Seeadler im Allgemeinen, gibt ja dann doch ein paar mehr auf der ganzen Welt, schon so ein bisschen,
die haben es uns besonders angetan,
da haben wir schon so ein Faible für. Also insgesamt, wenn wir jetzt die Seeadler als Gattung nehmen, haben wir 7 Stück hier sitzen und davon einem tatsächlich auch einen europäischen Seeadler, unseren Theo.
Es gibt natürlich in Deutschland und europaweit noch viele, viele weitere Vertreter dieser Art. Was ist denn das ganz Besondere an dem Lebensraum des Seeadlers in Deutschland bzw. in Europa?
Ja, ich glaube, er verrät es ja schon ein bisschen mit seinem Namen. Ne? Also Seeadler sind immer mehr oder weniger an Gewässer gebunden und sowohl Binnengewässer als auch an den Küsten. Mitunter kommen Seeadler, wenn wir ganz Europa betrachten, ja sogar auf kleinsten Inseln in den schwedischen Schärenküsten rund um Island vor. Grönland als dänisches Staatsgebiet ist wahrscheinlich irgendwie auch noch zu Europa zu rechnen, wenn man so möchte. Aber überall ganz klar erstmal die Verbindung zum Wasser. Und für den Seeadler, um seinen Ernährungsvorlieben gerecht zu werden, ist das A und O. Und alles andere wird dann hinten angestellt. Also wir haben für die Seeadler in Europa am Ende ganz, ganz viele verschiedene Lebensräume, die alle aber eine Gemeinsamkeit haben. Und das sind Gewässer, größere Gewässer oder viele kleine Gewässer, wo er eben ganz primär seine Nahrung dann sucht.
Ich habe ja das Glück, ich wohne hier an der Elbe, das habe ich schon sehr oft erwähnt, und direkt an einem Elbe-Seitenarm, und ich kann den Seeadler tatsächlich sehr oft von meinem Bürofenster sogar aus jagen sehen. Und gerade wenn die jungen Seeadler flügge werden, dann ist es natürlich ein besonderes Spektakel. Aber das ist Süßwasser. Kommen denn Seeadler auch am Salzwasser vor? Können die da auch jagen und sich mit Salzwasserfischen ernähren?
Ganz klar ja. Also wir haben sowohl in den wirklich reinen Salzwassergebieten Seeadler, also an der Nord- und Ostseeküste hier bei uns, dann in Norwegen die gesamte Fjordlandschaft, da oben die ist bevölkert von Seeadlern, auf den Lofoten gibt es Seeadlern, dann haben wir diese Brackwasserregion, egal ob das jetzt rund um Rügen ist, wo Seeadler ohne Ende vorkommen, schwedische Schärenküste, also am Ende ist dem Seeadler, was er sich da aus oder am Wasser erbeutet, tatsächlich eher nebensächlich. Also ob das jetzt eine Makrele ist, ein Hecht oder eine Trottellumme, die er sich irgendwo vom Felsen wegpflückt, das ist denen am Ende tatsächlich relativ egal. Die Seeadler sind, was ihr Beutespektrum angeht, schon absolute Opportunisten.
Hier in Norddeutschland haben wir jetzt sehr viele Gewässer. Das Richtung Süden wird es ein bisschen weniger. Unterscheiden sich da die Reviergrößen beispielsweise, wenn man jetzt hier viele kleinere oder mittlere Gewässer hat und dann in einer Region, wo man weniger Gewässer hat, sind die Reviere dann größer oder verlagert sich das Nahrungsspektrum dann etwas, wenn weniger Wasserfläche zur Verfügung steht?
Also grundsätzlich sind Seeadler keine Vögel, die ihr Revier extrem verteidigen, wie wir das zum Beispiel von Habichten oder Wanderfalken kennen, um jetzt bei den Greifvögeln zu bleiben. Also gerade da in Norddeutschland, du wirst das mit Sicherheit schon mal gesehen haben, außerhalb der Balzzeit und so, da hat man mitunter auch viele Seeadler auf sehr engem Raum. Dass dann tatsächlich auf so einer Landzunge irgendwie im See dann oder an der Küste plötzlich 3, 4, 5, was weiß ich, wie viele Seeadler rumsitzen. Und dann, man sieht es ja bei den Seeadlern auch sehr schön am Gefieder in allen Altersstufen. Und tatsächlich, wenn wir jetzt das Thema Fortpflanzungszeit und Brutrevier so ein bisschen ausklammern, wir müssen ja auch immer unterscheiden bei Vögeln bei Greifvögeln zwischen einem Jagd- und einem Brutrevier. Das sind ja mitunter zwei Paar Schuhe. Was die Jagdreviere angeht, sind die Seeadler nicht übermäßig territorial. Das heißt, die Seeadlerdichte, die wird im Endeffekt bestimmt an ganz vielen Punkten, zumindest wenn wir jetzt über das Jagdrevier reden, über das Nahrungsangebot. Und umso höher, umso besser Nahrungsangebot ist, umso mehr Seeadler können einen Bereich bevölkern. Also ein ganz typisches Beispiel ist da ja auch die Mecklenburgische Seenplatte. Mhm. Also ich weiß von Beringern, die da unterwegs sind, dass der Seeadler mitunter da der häufigste Vogel ist, den die da irgendwie, mit dem die zu tun haben. Das ist jetzt, wenn wir einfach Richtung Süddeutschland gucken, also hier bei uns in Thüringen, haben wir einfach weniger Lebensräume, dadurch weniger Seeadler, weil die Nahrungssituation, die Lebensraumsituation einfach nicht so am Ende, möchte ich fast sagen, perfekt ist wie in ganz weiten Teilen Norddeutschlands. Und dadurch sind automatisch die Bestandsdichten kleiner. Dadurch werden, weil sie natürlich dann in gewissen Anführungszeichen Schwierigkeiten haben, genügend Nahrung zu finden, wie gesagt, in Anführungszeichen, automatisch die Reviere größer, die Streifgebiete größer, weil sie natürlich mehr Aufwand betreiben müssen, um an Nahrung zu kommen. So ein ganz typisches Beispiel, kommt jetzt beim europäischen Seeadler nicht so viel vor, aber ist bei den Weißkopfseeadlern, wenn man da nach Kanada, Alaska die Fischereihäfen guckt, da sitzen dann 30, 40, 50 Weißkopfseeadler und warten nur darauf, dass der Trailer angefahren kommt und die Reste da über Bord wirft. Das hat ja mit Revier nichts mehr zu tun, da ist einfach genug Futter für alle da. Und da sind dann gerade die Seeadler, das ist auch einer der Gründe, warum wir hier so viele haben, Vögel, die, wenn die Nahrungssituation gut ist, wenn kein innerartlicher Druck besteht, die sehr umgänglich miteinander sind mitunter.
Du hast es jetzt gerade gesagt, Sandra hat es eben auch schon gesagt und hier ist es auch häufig gut zu beobachten, wenn Fallwild zum Beispiel am Straßenrand liegt, ein totgefahrenes Reh oder so, dann habe ich hier auch schon bis zu 10 Seeadler an diesem Stück Fallwild beobachtet, ohne dass es da großartig Streit gab und ohne dass das jetzt Elterntiere mit Jungen sind, weil die ja gar nicht so viele auf einmal großziehen. Ich weiß gar nicht so richtig, mit welchen Fragen ich eigentlich anfangen soll. Es gibt so viele Informationen darüber und du hast auch schon so viele gute Stichpunkte geliefert. Jetzt fangen wir aber mal tatsächlich da an, was du ganz zu Anfang erwähnt hast, und zwar die unterschiedlichen Alterskleider. Wie unterscheidet sich denn ein junger Seeadler von einem Adulten und wann hat der sein tatsächlich finales Federkleid erreicht? Wie alt wird er? Muss er denn werden, damit wir ihn so sehen, wie wir ihn von Bildern kennen?
Ja, also der junge Seeadler in seinem ersten Lebensjahr, wenn der also praktisch wohl geschlüpft ist und dann sein Federkleid hat, der ist erstmal, erste vollständige Kleid, der ist tatsächlich komplett, ich nenne es mal schwarz gefärbt oder ganz, ganz dunkelbraun. Und das bezieht tatsächlich auch den Schnabel zum Beispiel ein, das ist vielen gar nicht bewusst. Auch der Schnabel ist richtig gehend schwarz, der ganze Körper ist schwarz, sprich auch der Schwanz, wir Falkner sagen Stoß, ist komplett schwarz gefärbt und dann dauert das so bis zum, ja, das ist natürlich...
Nur die Käsemauken.
Die Käsemauken. Unsere Mitarbeiterin nennt die Füße immer geil, also die Fänge, wie es jetzt korrekt wäre, die Fänge immer liebevoll Käsemauken. Die sind schon von Anfang an gelb.
Aber viel heller als beim Altvogel.
Genau, und ja, es dauert so, also es ist natürlich nichts, woran die sich strikt halten. Also ich sag immer liebevoll, keiner von denen hat ein Buch gelesen. Aber man kann so Pi mal Daumen sagen, dass das so mit 3 Jahren losgeht, dass sich dann bei der Mauser, die ja jährlich stattfindet, so langsam die ersten Federn schon reinschleichen, die schon Richtung Adult gehen. Sprich, der Stoß, also der Schwanz, wird von Mauser zu Mauser heller. Der ist im Adultkleid ja dann tatsächlich schneeweiß. Der Schnabel wächst immer heller nach. Also Schnabel ist ja etwas, was immer vom Körper raus wächst, also im Endeffekt wie unsere Fingernägel. Und der wächst eben auch heller nach und nach, bis er dann schließlich auch quietschegelb wird. Der gesamte Körper wird dann nach und nach auch wieder über die Jahre heller, bis er so ein, ja ich nenne es immer, so ein Schokobraun bekommt. Und ganz wichtig, auch der Kopf wird heller. Also das ist dann, um bei meinem Vergleich zu bleiben, das ist dann eben der Kakao, wo ich noch ein bisschen Milch reinkippe. Also der Kopf ist nochmal deutlich heller abgesetzt. Das nimmt auch mit zunehmendem Alter zu, was immer witzigerweise zu nur so einem kleinen Missverständnis führt, dass Menschen glauben, in Deutschland Weißkopfseeadler zu beobachten und sich da auch ganz sicher sind, einen Weißkopfseeadler gesehen zu haben. Das sind dann aber in der Regel einfach, oder in 100% der Fälle, uralte Seeadler, die einfach einen ganz, ganz, ganz hellen Kopf schon bekommen haben. Und dieses vollständige Adultkleid haben die dann ungefähr im Alter von 6 bis 8 Jahren.
Müssen die auch so lange warten, bis sie tatsächlich ihren Lebenspartner finden und anfangen zu brüten? Oder brüten Seeadler auch schon mal, bevor sie aussehen wie Erwachsene?
Nee, also ich sag mal so 6 bis 8 Jahre ist dann natürlich, also in dem Alter sind sie dann sicher durchgefärbt. Das ist ja ein Prozess, ne? Also man hat dann mitunter Vögel, die in auch schon deutlich früher für einen Laien auf den ersten Blick durchgefärbt sind, wo man dann mit ein bisschen Fachwissen, ein bisschen Interesse plötzlich Federn findet, die da in dem Gefieder eigentlich nichts mehr verloren haben sollten, die da halt noch irgendwo rumgeistern. Und die sind so mit 3, 4 Jahren kommt die Geschlechtsreife. Ob sie dann direkt einen Partner finden, direkt ein vernünftiges Brutrevier, auch erfolgreich brüten. Also so blöd das klingt, Fortpflanzen muss auch geübt werden. Erstgelege sind oft mit einer sehr schlechten Befruchtungsrate, sprich da sind dann 2 Eier auch gerne beide mal unbefruchtet und so Geschichten. Das kommt durchaus vor, aber die sind so ab dem Alter von 3, 4, 5 Jahren in der Lage zu brüten. Wobei man auch sagen muss, es finden sich natürlich in der Natur nicht wie zum Beispiel jetzt in zoologischer oder falknerischer Haltung, selten gleich alte Adler. Also das ein bisschen so wie bei uns Menschen. Ja, wir sind jetzt in der Seeadler-Denke beide 4 Jahre alt. Wir können jetzt, super, jetzt suchen wir uns ein Brutrevier, wir finden uns toll und pflanzen uns jetzt fort. Ne? Oft ist es so, dass dann ein junges Männchen oder ein junger Terze, wie wir Falkner sagen, oder ein junges Weib, das alte Weib aus dem Brutrevier verdrängt, einfach weil sie fitter ist. Da gibt es dann einen Revierkampf, der endet mitunter für einen von beiden auch tödlich. Und dann hat man da plötzlich ein ganz junges Weib mit einem uralten Terzel. Ne? Das
Zeig dann, wie es geht.
Der zeigt dann auch, wie es geht. Also die fangen so, ab dem Alter fangen die an, ihre Reviere zu besetzen und versuchen dann auch mehr oder weniger sich fortzupflanzen. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass ab dem 3., 4., 5., was weiß ich was Lebensjahr, die Seeadler alle unter Garantie brüten. Also das gibt auch adulte, ausgefärbte Tiere, die irgendwo umherstreifen, die keine eigenen Reviere haben, die nicht brüten, einfach weil sich da keine Gelegenheit ergeben hat bisher.
Ja, ich sage ja immer und habe schon in vielen, vielen Podcast-Folgen vorher gesagt, Menschen und Vögel sind sich gar nicht so unähnlich. Das findet wieder in dieser Geschichte Bestätigung. Da gibt es ja auch alle verschiedensten Paarungen und Vorlieben. Und wo mich ein bisschen traurig macht, dass das junge Weib das Ältere aus dem Brutrevier verdrängt. Aber gut, solche Sachen, das ist, glaube ich, noch das am wenigsten Grausame aus unserer menschlichen Warte ausgesehen, was so in der Natur passieren kann. Aber ja. Zum Bruterfolg selber. Die Seeadler legen ja gerne mehr als ein Ei, da haben wir ja gerade schon gehört, wenn sie jung sind und sich junge Paare zusammentun, dass die Befruchtungsrate vielleicht auch mal nicht so dolle ist und zwei von den Eiern, die gelegt werden, dann nicht befruchtet sind. Im besten Falle, wie viele junge Seeadler können denn so schlüpfen aus einem Gelege unter Idealbedingungen?
Also Seeadler haben eigentlich standardmäßig zwei Jungtiere. Es gibt dann auch Paare, also zwei Eier, zwei Jungtiere, es gibt auch mal drei, gibt auch mal eins. Ne? Das ist auch durchaus abhängig vom Nahrungsangebot. Also die Eier, die so ein weiblicher Vogel legt, das gilt ja nicht nur für den Seeadler, das gilt ja für alle Vögel, die muss der Organismus ja bilden. Die fallen ja nicht vom Himmel und das funktioniert nicht aus Luft und Liebe, sondern am Ende, dass zum Beispiel das Kalzium, was da in die Eierschalen geht und so weiter, den zieht ja der weibliche Vogel, zieht das ja aus seinem Körper raus. Ne? Und da ist ja ganz klar, je besser die Verfassung, nenne ich das mal, also ganz allgemein der Zustand des weiblichen Vogels ist, umso jünger der ist, umso fitter der ist, umso besser der ernährt ist, umso weniger ganz allgemein gefasst Stress der hat, umso vernünftiger, besser kann der natürlich Eier legen, umso besser ist auch der Zustand dieser Eier. Und somit ist natürlich in sehr, sehr guten Jahren, in nahrungsreichen Revieren, bei einem fitten Weibchen sind dann auch mal drei Eier drin, während das dann im Alter auch mal gerne Richtung eins runtergeht. Das sind alles natürlich Dinge, die aber, wie Sandra schon sagte, die lesen alle keine Bücher. Das sind alles so fließende Geschichten, die halt in der Natur passieren, wo am Ende ganz, ganz viele Faktoren ja dranhängen. Ich glaube, für einen Zuhörer als Faustregel beim Seeadler zwei Jungtiere, da ist man auf der sicheren Seite.
Werden die denn auch beide Flügge, vorausgesetzt auch hier die Bedingungen sind ideal? Oder ist das so, wie das bei manchen Greifvogelarten ist, dass eigentlich nur einer eine Chance hat, während der andere, ja.
Also du spielst auf den Kainismus an und ein intensiver Kainismus ist zumindest mir bei Seeadlern ist überhaupt nicht bekannt. Es gibt da ja auch häufig auch wieder viel bei Weißkopfseeadlern, aber auch so Kameras, wo man dann auch wirklich beobachten kann, wie die beiden Jungtiere da gemeinsam im Nest hocken und auch sich nicht wirklich gegeneinander angehen oder irgendwas. Also Seeadler sind da auch wieder, wie heute schon oft gesagt, sehr umgänglich. Vorausgesetzt natürlich immer die Nahrungssituation passt. Ne? Wenn da einer dann zum Kümmerling wird oder so, dann ist das natürlich eine andere Geschichte.
Ja, aber die werden schon groß. Also im Gegenteil, es gibt immer wieder mal so Geschichten, wo Beringer bei Seeadlern hier in Europa zum Beispiel dann Mäusebussarde lebend im Nest finden. Man weiß bis heute nicht so genau, schleppen die Elterntiere die da bewusst lebend rein, quasi als lebender Futtervorrat, weil lebend sich besser hält. Was jetzt bei Seeadlern, die am Ende sehr viel Aas fressen, aus meiner persönlichen Sicht eigentlich relativ wenig Sinn macht, weil sie den Mäusebussard, wenn der 5 Tage auf der Straße rumlag, da genauso runterkratzen. Ne? Also Seeadler haben, das kann man vielleicht in so einem Podcast auch mal sagen, in Falknerkreisen auch schon so einen Ruf als Abfalleimer. Ne? Also das sind schon Experten, die fressen schon alles, was sie irgendwo kriegen. Ja. Oder werden diese Mäusebussard-Nester parasitiert? Der Mäusebussard, das Jungtier, kommt lebend im Seeadlernest an, dann sitzt das da und schreit rum und im eigenen Nest wird alles, was schreit, gefüttert. Also es gibt durchaus auch immer wieder mal Biologen oder so, die dann beobachten, dass dann so ein Seeadlernest plötzlich auch so ein Mäusebussard ausfliegt. Also die scheinen da tatsächlich, zumindest solange, wie Sandra schon sagt, das Nahrungsangebot gut ist, erstmal in alle Klappen, die da schreien, irgendwas reinzustecken. Und dadurch ist die Ausflugsrate bei den Jungtieren eigentlich verhältnismäßig sehr, sehr gut. Und wir haben natürlich immer so Faktoren, die wir bei allen Vögeln haben. Sturm und so weiter, wenn dann natürlich ein Jungtier aus dem Nest rausgeweht wird oder so sehr feuchte Sommer. Jetzt dieses Jahr hatten wir das ja mitunter, Ich meine, die Seeadler waren damit der Brut schon durch, aber für viele kann das natürlich ein Problem sein. Das sind so die Faktoren, da steckt man nie drin, aber zumindest so Kainismus, das haben wir bei den Seeadlern eigentlich nicht und auch nicht das Problem, einfach aufgrund der Größe auch, dass irgendwelche anderen Greifvögel da groß rumparasitieren kommen. Also die Fischadler werden ja gerne mal vom Habicht oder vom Rotmilan ausgeräumt. Das passiert beim Seeadler halt nicht, ne? Wer soll den ausräumen?
Ja, man sieht ja relativ häufig, wenn der Adler irgendwo fliegt, dass ein paar mutige Krähen auf ihn hassen. Da bin ich jedes Mal wieder erstaunt, wie man so viel Chuspe haben kann, tatsächlich als Krähe den Seeadler andauernd zu verfolgen und ihn zu piesacken. Aber das sind ja gute Nachrichten, dass der Seeadler so erfolgreich meistens brütet hier bei uns, wenn das Nahrungsangebot oder gut ist und die Bedingungen stimmen. Das war ja lange Zeit nicht so. Lange Zeit hatte der Seeadler in Deutschland, in Europa riesengroße Probleme. Er galt vielerorts sogar als ausgestorben, ausgerottet, nicht mehr vorhanden. Wie ist es dazu gekommen, dass diese Situation jetzt so viel besser ist? Also, dass der Seeadler quasi das Erfolgsmodell der Greifvögel ist in Deutschland.
Ja, der ganz, ganz wichtige Faktor, gar nicht zwingend nur für den Seeadler, sondern zum Beispiel ja auch für den Wanderfalken, war ja erstmal der Verbot von DDT. Also ich weiß nicht, wie weit wir jetzt ausholen möchten, aber 60er, 70er Jahre wurde ja DDT als Insektizid in der Landwirtschaft massenhaft eingesetzt und hat insbesondere in der Greifvogelwelt für massive Bestandseinbrüche gesorgt. Hat sich halt, ganz lange Geschichte kurz zusammengefasst, in der Nahrungskette angereichert. Die Eierschalen wurden dadurch brüchig, das heißt, Gelege wurden von den Weibchen kaputt gelegen. Die Eierschalen sind zum Teil im Legedarm kaputt gegangen. Das sind natürlich alles Sachen, die dann
Weibchen verblutet.
Mittelfristig genau dafür sorgen, dass die Bestände zusammenbrechen. Zusätzlich Lebensraumzerstörung, zusätzlich Jagd auch, muss man leider dann dazu sagen.
Auf den Seeadler, aber genauso wie auch unsere Jagd, halt mit bleihaltiger Jagdmunition.
Das kommt dann noch hinzu. Dann hatten wir gerade in Ostdeutschland, wo ja doch ein Verbreitungsschwerpunkt für den Seeadler liegt, auch mitunter ja massive Probleme einfach durch extrem verschmutzte Gewässer. Ne? Also da sind ja zum Teil die Flüsse reihenweise umgekippt, weil die Industrieabwässer da reingeleitet wurden. Das ist natürlich, wenn man auch diesen Gewässern fressen will, alles nicht so optimal für die Bestände. Und all diese Faktoren haben wir in den Griff gekriegt. Also das DDT wurde verboten, das würde in der Landwirtschaft nicht mehr eingesetzt.
Gewässern darfst du nur noch bleifrei jagen?
Ja, ich meine, die bleihaltige Geschichte, da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Das ist ja nach wie vor noch ein Problem.
Ja.
Aber zumindest da wird was getan. Aber viel wichtiger noch als die bleihaltige Jagdmunition, die Gewässer sind bundesweit, glaube ich, reden wir über mittlerweile sehr, sehr saubere Gewässer. Also die meisten Angler können bedenkenlos ihre Fische essen. Das gilt dann genauso für den Seeadler. Wir fangen an, die Lebensräume unter Schutz zu stellen. Seeadler unterliegen Gott sei Dank noch dem Jagdrecht, sind aber ganzjährig geschont. Einen höheren Schutzstatus haben wir also da auch nicht. Sprich, in dem Moment, wo einer an einen Seeadler dran geht, reden wir auch über Jagdwilderei. Das ist eine Straftat. Ne? Und das sind alles Faktoren zusammen mit der Arbeit von Zoos und Falknereien, die aufklären, die züchten und auswildern, die am Ende ganz viele Faktoren dafür sorgen, dass der Seeadler mittlerweile unser häufigster heimischer Adler und nach wie vor bundesweit überall auf dem Vormarsch ist. Ne?
Jetzt hast du was ganz Spannendes gesagt, und zwar, dass der Seeadler Gott sei Dank im Jagdrecht ist. Ich glaube, viele Hörerinnen und viele Hörer sind da ein bisschen zusammengezuckt und haben sich gewundert, wie man das befürworten kann. Was ist denn das Positive daran, dass der Seeadler tatsächlich im Jagdrecht ist?
Ja, wir haben im Grunde zwei Punkte. Ne? Das eine ist, dass jeder Jäger zur Hege verpflichtet ist, sprich alle Arten, die im Jagdrecht stehen, und als guter und vernünftiger Jäger auch darüber hinaus alles, was so im eigenen Revier eigentlich rumkreucht und fleucht, sind wir verpflichtet zu hegen. Sprich, wenn man es ganz blöd auf ein Beispiel runterbrechen will, finden wir einen verletzten Seeadler. Als Jäger habe ich mich darum zu kümmern, in irgendeiner Art und Weise, dass der in eine Auffangstation kommt, in eine Tierklinik, wohin auch immer.
Und ich muss mich um den Lebensraum kümmern, dass da...
Genau, der Lebensraum. Ne? Also man fängt ja mit ganz vielen Dingen, die man tut, nicht unbedingt tut man direkt dem Seeadlern gefallen, aber indirekt. Ne? Also wenn ich irgendwie an Gewässern irgendwelche Blühstreifen anlege, Schutzzonen, Ruhezonen fürs Wild, da ist natürlich dann auch wieder Beute für den Seeadler. Ne? Und da hängt dann so ein Rattenschwanz dran. Und wie schon gesagt, rein rechtlich ist eine Art, die dem Jagdrecht unterliegt. Wenn die illegal bejagt wird, dann reden wir halt nicht über einen Verstoß gegen das Naturschutzgesetz, sondern dann ist man automatisch im Bereich der Jagdwilderei. Und Jagdwilderei ist nun mal eine Straftat. Das heißt, die Hemmschwelle, da einem Seeadler irgendwas zu tun. Die sollte im Normalfall, sag ich mal, sehr, sehr hoch liegen, weil das dann natürlich, also Straftat hat natürlich Konsequenzen. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, Jagdwilderei vorsätzlich bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe. Ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall nicht. Wir sind keine Juristen, aber also es lohnt sich.
Das wird auf jeden Fall teuer.
Das wird auf jeden Fall teuer. Ich meine, man muss ja leider sagen, meistens die da die schwarze Schafe sind, sind dann auch irgendwelche Jäger. Sprich, der Jagdschein ist weg, die Waffen sind weg. Das ist eine ganz andere Hausnummer als in großen Anführungszeichen nur ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz.
Also haben Jäger auch einen ganz positiven Anteil daran, dass der Seeadler in Deutschland auf dem Vormarsch war und offensichtlich auch immer noch ist. Jetzt haben wir über Bleimunition gesprochen und dass Bleimunition an Gewässern mittlerweile verboten ist, spielt aber trotzdem noch eine Rolle, hat Sandra gerade erwähnt. Was macht Blei denn oder warum ist das denn so gefährlich für Greifvögel oder für Seeadler insbesondere?
Also das Problem mit Blei ist ja generell, es ist ja für niemanden gesund, das lagert sich tatsächlich im Blutkreislauf, konkret in den roten Blutkörperchen an und hemmt den Sauerstofftransport. Und tatsächlich ist es so, dass ein Vogelorganismus darauf nochmal um ein Vielfaches stärker reagiert als zum Beispiel wir Menschen als Säugetiere. Das heißt, da sind viel niedrigere Konzentrationen von Blei nötig, um den Organismus wirklich stark zu schädigen. Das heißt, wenn so ein Seeadler oder auch natürlich jeder andere Greifvogel schon geringe Mengen Blei aufnimmt, kann das unter Umständen schon zum Tod führen. Und aufnehmen tut er das tatsächlich auf zwei große Wege. Ein Problem ist, als noch an Gewässern gejagt wurde, insbesondere da halt viel mit Schrot, dass zum Beispiel Wasservögel diese Schrotkörner aufnehmen und der Seeadler frisst den Wasservogel und hat dann das Bleiintus. Was aber viele tatsächlich nicht bedenken, ist auch, wenn ich zum Beispiel mit der Büchse jage, also mit der Kugel zum Beispiel ein Stück Rehwild und dann den Aufbruch in den Wald bringe, was ja erstmal so für einen Jäger tatsächlich normal ist. Man bringt den Aufbruch, sprich die inneren Organe, die man rausholt, die man selber nicht verwertet, in den Wald. Die frisst dann da zum Beispiel der Fuchs, das ist eine ganz gute Idee, ne? Gehört in den Wald, passt alles. Das Problem ist, dass da auch wieder winzige Bleifragmente in diesem Aufbruch sich befinden können. Und wir hatten es schon, Seeadler sind auch begnadete Aasfresser. Und wenn da irgendwo ein Aufbruch im Wald liegt, dann sagen die nicht nein, das ist für die auch ein gedeckter Tisch. Und dann nehmen die auch wieder Blei auf. Das heißt, das sind so zwei große Punkte. Jetzt ist die Jagd am Gewässer verboten, aber diese
Blei.
Mit Blei verboten, aber diese Aufbruchproblematik, die besteht halt trotzdem, weil das muss ja nicht unbedingt in direktem Umkreis vom Gewässer sein. Und wenn die dann dieses Blei aufnehmen, ist es wirklich so, die kriegen da auch ZNS-Ausfälle, das heißt, die können sich nicht mehr bewegen und auf kurz oder lang, ja, man kann das wirklich so bestialisch formulieren, die verrecken elendig und es ist wirklich ganz, ganz, ganz schwierig, wenn man da ein Tier rechtzeitig findet, dem zu helfen. Es ist wirklich ganz, ganz schwer, die durchzubekommen. Eine Heilung ist da wirklich sehr, sehr schwierig und es ist wirklich eine riesen, riesen Gefahr für die Tiere.
Es ist auch tatsächlich, die Fischerei spielt da, wenn auch eine sehr kleine Rolle, spielt da aber auch noch mit rein. Also nicht die gewerbsmäßige Fischerei, sondern tatsächlich die Sportfischerei. Da wird bis heute ganz viel Blei als Beschwerung eingesetzt, um die Köder dahin zu kriegen, wo man sie hinhaben will. So, und es ist ein vollkommen normaler Vorgang, dass so eine Angelmontage auch mal an irgendeinem Stock hängen bleibt und im Wasser abreißt. Ist mir selber auch schon 1 Million Mal passiert. Das gehört dazu. Dass am Ende ist das ja auch erstmal kein größeres Problem. Nur man kann sich natürlich vorstellen, dass dieses Blei, was da dranhängt, das sind natürlich keine Riesenmengen, aber das ist in dem Gewässer. Ne? Entsprechend wird das im Wasser durch die Fische auch aufgenommen, landet wieder in der Nahrungskette, ne? Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Angler und sagt, ja, die geringen Mengen, ja, das sind geringe Mengen für den einzelnen Fisch. Der Seeadler frisst aber nicht nur einen Fisch. Der frisst im Laufe seines Lebens halt, weiß ich nicht wie viel, 100.000 Fische. Und das ist dann am Ende ein ähnliches Prinzip wie bei dem DDT. Das ist nicht das einzelne Tier, was das im Organismus hat, sondern das reichert sich halt in der Nahrungskette an. Ne? Das ist, um bei dem DDT zu bleiben, die Amsel frisst halt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Insekten, die das irgendwie abbekommen haben. Der Sperber frisst aber schon 10 Amseln und der Habicht frisst schon 10 Sperber, ne? Und potenziert sich halt hoch. Und das sind dann mitunter so Dinge, die irgendwie ganz klein sind, die aber auf ganz lange Sicht da zumindest nicht hilfreich sind. Also ich möchte jetzt auch nicht die Bleie der Sportfischer da als das große Problem darstellen, aber auch das ist ein Punkt, den man bedenken sollte, wo aber auch mittlerweile es Alternativen gibt.
Es gibt auch in der Jagd Alternativen zu bleihaltiger Munition beim Schrot sowohl als auch bei der Büchsenmunition, die auch sehr wirkungsvoll sind. Und da kann man, glaube ich, Vorurteile abbauen. Mittlerweile nach vielen, vielen Jahren, dass das nicht so effektiv ist. Also es gibt Alternativen und wer nicht anders kann, als mit Blei zu jagen, der sollte den Aufbruch zumindest nicht in den Wald entsorgen, sondern in einer Konfiskattonne oder irgendwo, wo es unschädlich beseitigt wird. Sandra hört mich ganz schlecht, so wie das aussieht.
Ja, das ist das Alter.
Das kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Kann man das denn in Perspektive setzen? Wie groß ist der Anteil dieser Bleivergiftung an der Gesamtsterblichkeit oder hat es noch einen großen Einfluss heutzutage auf die Populationsdichte oder sind es schreckliche Individualschicksale?
Nee, leider nicht. Also ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, aber ich weiß von Leuten, die damit zu tun haben, dass Bleivergiftungen zusammen mit Windenergieanlagen tatsächlich die Haupttodesursache bei Seeadlern sind. Na, also es ist nach wie vor leider ein relativ großes Thema. Ich glaube, die Zahl der Bleivergiftungen nimmt im Vergleich zu den Windenergieanlagen doch ab, aber das Thema ist nach wie vor auf dem Tisch. Also das ist leider kein Einzelschicksal.
Jetzt hast du Windkraftanlagen erwähnt. Das wäre meine nächste Überleitung gewesen. Vielen Dank dafür. Die ploppen ja gerade hier in Norddeutschland, wo es immer ein bisschen steife Brise gibt, immer mehr und immer weiter auf und sind auch häufig mal das Todesurteil für den ein oder anderen Seeadler. Wieso sind denn Seeadler davon so häufig betroffen? Weil sie da sind, wo Seeadler vorkommen oder weil Seeadler da besonders gut jagen können? Was macht sie dafür so anfällig?
Am Ende reden wir jetzt über Seeadler, aber es sind nicht die Seeadler. Es ist, also ich möchte vorweg sagen, das ist mir wichtig, wir müssen eine Energiewende voranbringen. Also so weitermachen, wie es die letzten Jahre gemacht haben, können wir nicht. Und ich habe auch nicht per se Lösungen für das Thema. Aber Windenergieanlagen sorgen bei Großvögeln und bei Insekten, bei Fledermäusen für massive Probleme. Ne? Bei Fledermäusen sprechen wir über ein sogenanntes Barotrauma, sprich dieser Druck, den die Anlagen erzeugen, der sorgt dafür, dass die Trommelfelle von den Fledermäusen platzen. Das ist für ein Individuum oder für ein Tier, was mit Schall lebt, jagt, sich orientiert, relativ suboptimal. Wir reden über Insekten, also ich glaube, zumindest die etwas älteren Zuhörer können sich alle erinnern, wenn man über die Autobahn fährt, wie das Auto danach aussah, voll mit Insekten. Das heißt, jeder kann auch mal 3 Minuten darüber nachdenken, wie so ein Windenergieanlagenflügel aussieht, wenn da ein Insektenschwarm kommt. Und wir reden vor allen Dingen über Großvögel, die massive Probleme haben, erstens die Geschwindigkeiten der sich drehenden Anlagen einzuschätzen. Kennt man aus dem Straßenverkehr. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße, aber mir hat mal jemand gesagt, an der Außenseite sind die auch mal schnell 300 km/h schnell, je nachdem, wie viel Wind halt gerade weht. Es ist ja bekannt, dass Wild auch das Tempo von einem Auto nicht einschätzen kann. Also warum sollte ein Vogel das Tempo von so einem Flügel einschätzen können? Dann ist natürlich, das kennt auch jeder, der mit dem Finger mal ein Wasserglas gerührt hat, da, wo ich eine Masse bewege und Luft ist auch Masse, entsteht auch ein Sog. Und Seeadler sind ja nun Segelflieger, sprich die segeln in aufsteigenden Winden, in der Thermik, sprich Luftbewegungen helfen denen dann mitunter auch nicht. Und dadurch landen Großvögel, wir reden jetzt über Seeadler, aber es ist auch ein Problem bei Storchen, Kranichen, Rotmilan, ganz massiv bei Geiern. Die geraten in diese Flügel und werden von diesen Flügeln getroffen. Im besten Fall sind sie direkt tot. Meistens ist es so, dass der Flügel vom Windkraftwerk, den des Seeadlers bricht, der stürzt dann ab und läuft dann da auf dem Boden rum. Da hat Sandra schon so schön gesagt, die verrecken dann jämmerlich. Wenn die der Fuchs nicht findet, dann kann so ein Seeadler dann mal schnell eine Woche da noch rumlaufen und verhungert elendig mit offenem Bruch, wo dann die Maden dran sitzen. Also ich möchte das jetzt nicht ausmalen, das kann sich, glaube ich, jeder im Detail vorstellen. Und wir haben halt das Problem, dass die Dunkelziffer riesig groß ist, weil wenn wir jetzt nicht gerade direkt über einen Seeadler reden, sondern zum Beispiel eine Rohrweihe, ein Rotmilan, wenn die da getroffen werden, Uhu nachts, die findet jeder Fuchs, bei euch da in Norddeutschland ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, jeder Wolf findet die Dinger. Also man weiß auch, dass Füchse mittlerweile diese Windenergieanlagen ganz gezielt in ihren Revieren abpatrouillieren, weil die wissen, da liegt immer irgendwas drunter. Ne? Und also nochmal, ich möchte jetzt hier nicht die große Verteufelung von Windkraftanlagen vom Zaun treten, oder wie sagt man, vom Zaun brechen. Wir können eine ähnliche Diskussion über Fensterscheiben am Ende führen, aber Fakt ist, man muss sich gewisser Dinge bewusst sein. Es ist beim Seeadler, weil wir jetzt darüber reden, beim Seeadler wie bei einigen anderen Vögeln massives Problem und das sollte man mindestens mal bei der Standortwahl bedenken. Also es wird immer über Horsträume gesprochen oder Horstbäume, die da nicht in der Nähe sein sollen, aber Jagdreviere sind da halt auch ein Problem, ganz klar.
Ja, da hat sich ja, glaube ich, auch der zulässige Abstand zu Horstbäumen deutlich verringert. In den letzten Jahren, in denen der Ausbau der Windenergie massiv gefördert wurde, haben sich die Bedingungen dafür auf jeden Fall verändert. Spielt denn auch Freizeitdruck sozusagen eine Rolle? Wir haben jetzt über Jagd geredet, über Angeln und die Risiken, die mit diesen auch oft als Freizeit ausgeübten Tätigkeiten einhergehen. Es gibt ja natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, wie Menschen Tiere stören können durch Mountainbiken, Geocaching, Querfeldein, Wandern, Vogelbeobachtungen auch natürlich selber können eine Beeinträchtigung darstellen. Reagieren Seeadler auf Freizeitdruck empfindlich?
Also der Seeadler ist hier bei uns in Deutschland ja eigentlich fast ausschließlich ein Baumbrüter. Dadurch ist er an manchen Punkten nicht ganz so, Opfer wie Bodenbrüter. Also zum Beispiel das Uhu-Bruten durch Mountainbiker, Motocrosser, Geocacher regelmäßig gestört werden. Das ist beim Seeadler jetzt nicht so ein Riesenproblem. Zum einen, weil die auf dem Baum sitzen, zum anderen, diese Seeadlerhorste, die werden ja riesig. Ne? Ein Paar baut ja mitunter an einem Horst jedes Jahr weiter. Das sind ja Riesendinger, können ja auch schnell viele hundert Kilogramm schwer werden. Sprich, man hat entsprechend kräftige Bäume, die der Seeadler braucht, um darauf zu bauen. Und das sind ja meistens dann Bäume eh in einem größeren Bestand, die jetzt nicht einzeln irgendwo auf weiter Flur rumstehen. Dadurch sind die Seeadlerhorste meistens ja doch nicht ganz so offen wie Fischeradler zum Beispiel. Also ich sage mal meinen Leuten, die ich hier in der Falkenausbildung ausbilde, einen Fischeradlerhorst, den erkennst du, weil der ist nicht zu übersehen. Dass der Fischeradler da nicht nur Leuchtreklame dranhängt, ist ja ungefähr das Letzte. Die Seeadler ticken da ja schon ein bisschen anders. Gerade da oben in der Seenplatte Mecklenburg und so, du wirst das kennen, sind die ja gerne auch dann so ein bisschen in so Moorlandschaften und so. Mhm. Dadurch ist so dieses direkte Ranlaufen, Mountainbiken, Motocrossen, Geocachen nicht unbedingt ein Riesenproblem. Nichtsdestotrotz reagiert ein Seeadler schon auf Störungen. Also der Seeadler ist jetzt ja kein klassischer Kulturfolger wie ein, was weiß ich, Turmfalk oder eine Schleiereule, die auf dem Bauernhof brüten und der Traktor fährt unterm Mistblatt lang. Also gerade in gewisser Weise Vogelbeobachtungen können da schon ein Thema sein. Also wenn man da so Seeadlerbruten hat, gerade in so Gebieten, wo die vielleicht lange Zeit nicht waren, dann so ein Massenauflauf von Ornithologen. Also es ist ja schon kein Zufall, dass erstens die Leute, die das wissen, selten die Brutplätze rausgeben, dass es eigentlich auch verpönt ist, in so sozialen Medien Fotos von Nestern zu teilen, geschweige denn die Standorte. Das kommt schon alles nicht von ungefähr. Also die Seeadlernester, die man sehen kann, also da gibt es ja auch genügend Beispiele in den entsprechenden Gebieten, wo der Seeadler häufig ist, wo man auf irgendwelchen Wanderungen dann mit einem vernünftigen Glasspektiv auch ein Seeadlernest beobachten kann. Das sind dann mitunter ja Paare, die da schon viele, viele Jahre brüten. Die wissen da, 400 Meter weiter laufen halt die Wanderer lang, alles klar, stört uns nicht. Aber man sollte schon den Seeadler jetzt nicht in seinen Horsten bedrängen. Also das ist jetzt kein Vogel, der dafür bekannt ist, weiß ich nicht, direkt am Bootsanleger zu brüten, wie das mitunter die Fischadler ja durchaus tun. Auch Wassersport ist natürlich, wenn die Nester nah an den Gewässern liegen, das sind alles so Dinge, die da mitunter zu Problemen auch führen.
Was haltet ihr denn davon, wenn für das Fotografieren von Seeadlern Aas oder Luder ausgebracht wird und die sozusagen am Luderplatz angelockt und fotografiert werden?
Ja, also ich sag mal, wichtigste Grundvoraussetzung, das Thema mit dem Blei, das hatten wir schon. Ne? Also erstmal aufpassen, was man da hinschmeißt. Ich finde grundsätzlich, es schadet ja einem Lebewesen per se erstmal nicht, wenn man füttert. Und wir reden ja jetzt nicht von einer Art, die irgendwie invasiv ist oder so. Also jetzt blödes Beispiel für Waschbären, Luderplätze anlegen, um die noch zu fotografieren, das wäre, glaube ich, gelinde gesagt, ziemlicher Schwachsinn.
Gibt ja auch richtig diese Fototouren.
Genau.
Seeadler dann wirklich auf dem See angefüttert werden oder mit.
Genau, also man muss da mal
darauf
so ein bisschen
spiele ich
aufpassen.
An, genau.
Genau, also diese reinen Fütterungsplätze, gerade im Winter, gibt es in Skandinavien auch welche mit Webcams für Seeadler, für Steinadler, spricht in meinen Augen nichts gegen. Diese Touren, wo dann Fische ins Wasser geworfen werden, da gibt es leider immer mal so Experten, die dann, damit der Fisch länger an der Oberfläche schwimmt, damit der Seeadler eine höhere Chance hat, den zu fangen, die dann da Styropor mit reinstopfen und sowas. Ne? Das ist natürlich.
Ach, du große Güte, auf sowas kommt man ja gar nicht.
Das brauchen wir, glaube ich, nicht weiterführen. Ich sage mal grundsätzlich, dass der Seeadler da eine Nahrungsquelle für sich erschließt. Diese Sachen gibt es ja auch oben in Norwegen, dann bei den Hurtigruten-Kreuzfahrten, so Seeadler-Touren, wo sie dann irgendwelche Fische da über Bord werfen. Also warum soll man dem Seeadler da jetzt nicht helfen, einfach an Nahrung zu kommen? Der Seeadler macht ja im Grunde keine Probleme. Der ist ja jetzt auch keine Art, die durch eine Überpräsenz bei anderen Arten für Probleme sorgt. Da sehe ich erstmal entspannt. Was mich persönlich immer so ein bisschen mehr stört, ist das, was dann mitunter die Leute, die die Fotos machen, daraus machen, die dann eine Aufnahme posten, wunderschöner spiegelglatter See, Morgennebel und der Seeadler hat die Füße auf, in dem Moment, bevor er ins Wasser eingreift, und dann erzählen sie, wie toll sie den Seeadler da wildlife gesehen haben. Und da finde ich dann, es gibt auch die Leute, die zu uns kommen, den Seeadler hier fotografieren und die Lederriemen, die bei uns unten dran baumeln, erstmal mit Photoshop Web machen und das dann als Wildlife-Fotos verkaufen. Und also wenn sie das schreiben, ich habe eine Seeadler-Tour gemacht und habe diese tollen Bilder gemacht, das macht ja das Bild nicht schlechter, ist aber, finde ich, sowas, es ist ein bisschen Fuscherei und den Leuten, die wirklich mit dem Zelt getarnt, wochenlang im Schilf liegen, gegenüber auch ein bisschen unfair. Aber also das
schadet aber dem Seeadler.
Schadet aber dem Seeadler nicht. Also ich glaube im Gegenteil, der Seeadler hatte ja mitunter auch nicht den allerbesten Ruf. Also er wurde ja jetzt auch nicht ausgerottet, weil den Leuten gerade so langweilig war, sondern wie bei allen großen Greifvögeln ging es ja auch um, der holt die Lämmer und die Kinder und was nicht alles. Dass der Seeadler ein solches Interesse hervorruft, dass diese Dinge gemacht werden, ist per se erstmal positiv. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit, die am Ende ja auch unser Bundesadler, der ja da ist, bekommt, die wird ihm nicht schaden, weil da sind wir ja bei diesem ganz bekannten Satz, was ich kenne, das schätze ich und was ich schätze, das schütze ich. Und wenn die Leute verstehen, dass sie da mit dem Seeadler Geld verdienen können und dadurch die Brutplätze erhalten bleiben und die Lebensräume, dann glaube ich, ist das am Ende Sache, die wir, wenn die, wie schon gesagt, in gewissen Bahnen läuft und kein Quatsch gemacht wird, die dem Seeadler definitiv nicht schaden wird.
Also ich sehe das ähnlich. Ich sehe das vor allen Dingen aus dem Grunde sehr positiv, weil es mit Sicherheit den ein oder anderen Laien davon abhält, irgendwo in der Botanik rumzustapfen und auf eigene Faust etwas suchen zu gehen, was er vielleicht gar nicht finden wird, aber nicht nur den Seeadler, sondern auch viele andere Arten dabei stört, in Unruhe versetzt oder gerade Bruten komplett vereitelt. Deswegen, wenn das in vernünftigen Bahnen unternommen wird, ist das sicherlich eine gute Sache. Und wenn die Leute ihre Doppelmoral dann noch etwas zurückschrauben, wie sie zum Beispiel über Zoos schimpfen, aber solche Touren dann mitmachen, dann ist uns allen doch definitiv geholfen und den Tieren und der Natur am allermeisten, was ich ja persönlich am wichtigsten finde. Jetzt haben wir ja schon richtig lange uns unterhalten. Ich habe ganz zum Schluss, es sei denn, ihr habt noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt oder erzählen wollt oder was euch noch wichtig ist anzumerken, eine Frage. Und zwar hoffe ich, dass ihr diesen Mythos aufklären könnt.
Also ich finde, wenn das hier den Platz hat, dann würde ich mit deiner Aussage mit den Zoos gerne noch einmal reingrätschen und das noch ein bisschen weiter sogar fassen. Also es ist ja leider so, dass ganz viele, die in Deutschland Tiere schützen wollen, seien das die Ornithologen, die Jäger, die Falkner, die Angler, die Zoos, dass immer auf den anderen wird so ein bisschen schief geguckt. Ne? Also die Ornithologen sind ganz oft die Brutplätze stören. Ja, Jäger, Falkner und Angler sind sowieso ein böses Volk. Ne? Und die Zoos sperren Tiere ein. Und am Ende, glaube ich, haben wir da 4, 5 Bausteine, die ganz, ganz wichtig sind, weil die Ornithologen wissen, wo was bei uns vorkommt, die kennen Brutvorkommen, die kennt kein anderer. Jäger, Falkner und Angler sind die einzigen staatlichen Tierschützer, staatlich geprüften Tierschützer, die in diesem Land rumlaufen. Und ganz viele Arten, die wir sind ja nun bei Vögeln, die Ornithologen, wir könnten das natürlich noch viel weiter fassen, die beobachtet werden wollen, wo sich einer freut, dass sie wieder da sind, sind da, weil es diese Institutionen gibt, wie Zoos, wie Falkner, wie Jäger, die ganz, ganz viel dafür tun, dass diese Arten wiederkommen. Also ich glaube, das allerbeste Beispiel Das wird ja auch bekannt sein, ist der Wanderfalke, wo die deutschen Falkner über 1500 Wanderfalken ausgewildert haben, wo die Jäger auch die Brutplätze zur Verfügung gestellt haben. Und was nicht heißen soll, dass es bei all diesen Dingen auch nicht schwarze Schafe gibt. Also es gibt auch Zoos, auch in Deutschland, in die ich auch nicht gehen möchte. Da bin ich auch ehrlich. Und es gibt auch Jäger und es gibt auch Falkner, es gibt auch Angler, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle da uns bewusst machen, dass wir für das, was wir tun wollen, den jeweils anderen eigentlich sehr gut brauchen können und wir alle eigentlich ein sehr ähnliches, sehr gleiches Ziel haben.
Das wird häufig vergessen und das ist besonders wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen. Wir haben am Ende alle das gleiche Ziel. Es gibt unter all diesen Gruppen, die du genannt hast, schwarze Schafe. Es gibt aber sehr viele Leute in diesen genannten Gruppen, die mit unendlich viel Herzblut, eigenen finanziellen Mitteln und ihrer sehr geschätzten Freizeit alles dafür geben, um die Welt hier vor der eigenen Haustür oder etwas weiter gefasst ein bisschen besser zu machen, um heimische Tiere, die es schwer hatten oder immer noch haben, ihnen das Leben leichter zu machen, ihnen ein besseres Habitat zu bieten und ganz viel für ihren Schutz zu tun. Und wenn man die Hand ausstreckt nach rechts und links, wird man ganz häufig eine andere finden, die bereit ist zu helfen. Vielleicht auch dort, wo man es eigentlich gar nicht vermutet.
Das ist so. Das ist so. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass sich auch die Leute und ein paar haben wir jetzt ja gerade genannt, die da wirklich was tun, von denen ein bisschen abgrenzen, die primär für irgendwelche Rechte und Spendengelder kämpfen. Ich glaube, da sollten wir auch alle ein bisschen schauen, dass wir die wirkliche Arbeit nicht aus den Augen verlieren.
Definitiv nicht. Also selber in die Hände spucken und anpacken, anstatt nur das Portemonnaie zu zücken. Und jetzt kommen wir aber zu dem Mythos, den ihr hoffentlich aufklären könnt. Den habe ich nämlich vor einiger Zeit in irgendeinem der sozialen Medien gelesen und er wurde ganz fleißig geteilt. Und was das Schlimme an diesen Sachen in den sozialen Medien ja ist, man kann häufig überhaupt nicht nachvollziehen, wo es herkommt und ob es wirklich stimmt. Und zwar ist dieser Mythos, dass sich ein alter Adler selber alle Federn ausreißt und den Schnabel abbricht, damit er sich von Grund auf erneuern kann. Und ihr beide wisst garantiert, ob das stimmt oder nicht. Ich habe da so eine Vermutung.
Hinterlegt dann immer noch schön mit dem KI-Video.
Genau.
Ganz genau. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, was sollen wir da jetzt zu sagen? Das ist natürlich ein wunderschönes Märchen. Ein alter Adler macht das nicht. Also ein alter Adler wird nicht zum Phönix, der aus der Asche steigt oder sowas. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Also Adler altern.
Hat sich bestimmt irgendein Motivationstrainer ausgedacht.
Adler altern ganz herkömmlich, wie der Rest von uns auf dieser Welt, so vor sich hin. Und irgendwann kommen dann die ersten Probleme, Krankheitsanzeichen, Altersanzeichen. Dann tun mal die Füße weh, da hat man ein bisschen Arthrose, man sieht schlechter, man kann schlechter jagen. Und ja, und irgendwann geht es dann auch mit einem Adler zu Ende. So ist das leider. Und dann stirbt der tatsächlich.
Ganz unspektakulär, meistens irgendwo auf dem Waldboden.
Jedes Lebewesen, das ist super unromantisch, aber das ist die Natur und alles andere ist leider Blödsinn.
Ich habe es mir fast gedacht, auch wenn es schön gewesen wäre. Es wäre nämlich eine sehr schöne Geschichte und wie ihr schon sagt, eine herrliche Motivation, dass man vielleicht selber sich daran ein Beispiel nehmen kann. Aber wie üblich ist es dann zu schön, um wahr zu sein. Trotzdem haben wir heute viel über Seeadler, über Naturschutz, über Greifvögel an sich gelernt. Und vielleicht, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, fällt Ihnen noch eine andere heimische Greifvogelart ein, über die wir uns in Zukunft mit unseren beiden Experten unterhalten können. Weil ich fand es wunderbar, wir haben tolle Sachen gehört von euch und vielleicht schaffen wir es in der Zukunft, nochmal etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen. Ich danke euch ganz herzlich. Ich wünsche euch heute noch einen erfolgreichen Tag. Lieben Gruß an alle Vögel. Ich bin etwas neidisch. Ich würde auch lieber in den blauen Himmel hinaufsteigen, als den restlichen Tag im Büro zu verbringen. Und herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und hoffe, Sie schalten wieder ein und hören uns zu. Auf Wiedersehen.
Da Das war unser Podcast Vogelstimmen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie weitere Informationen zum aktuellen Thema und rund um die Vogelwelt bekommen wollen, dann schauen Sie doch mal in unser Vögelmagazin hinein. Das finden Sie an jeder gut sortierten Zeitschriftenverkaufsstelle oder auf unserer Website www.vögel-magazin.de. Hier gibt es auch tolle Kennenlernangebote für Neuabonnenten. Schauen Sie gerne mal rein. Die technische Bearbeitung dieses Podcasts übernahm Fabian Kaczynski. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.